Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Türkei geht nach dem Abschuss eines Militärjets durch Syrien auf Konfrontationskurs. Ministerpräsident Erdogan kündigte an, bei weiteren Zwischenfällen mit Gewalt zurückzuschlagen. Zugleich bezeichnete er den syrischen Präsidenten Assad als blutdürstigen Diktator, der gestürzt werden müsse. Auf Antrag der Türkei befasste sich heute die NATO mit dem Flugzeugabschuss. Generalsekretär Rasmussen verurteilte den Vorfall, äußerte sich aber zurückhaltend zu möglichen Konsequenzen.
Allzu viel hat der NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen nicht mitzuteilen, als der Nordatlantikrat seine kurzen Beratungen über den Abschuss des türkischen Kampfjets durch syrische Truppen beendet hatte. Die NATO verurteilt diesen Abschuss, wie erwartet, aber vor allem sicherte sie der Türkei politische Unterstützung zu. Die Sicherheit der Allianz ist unteilbar. Wir stehen mit der Türkei zusammen im Geist starker Solidarität. Schärfer äußerte sich heute der türkische Regierungschef Erdogan. Ähnliche Aktionen Syriens würde die Türkei nicht mehr ohne Antwort hinnehmen. Die Einsatzbefehle unserer Truppen wurden geändert. Wenn sich syrische Truppen unserer Grenze nähern und ein Risiko oder eine Gefahr darstellen, werden sie als Bedrohung angesehen und als militärisches Ziel behandelt werden. Gefragt, wie sich die NATO im Fall eines erneuten Zwischenfalls verhalten würde, meinte Rasmussen: Ich würde sicherlich erwarten, dass sich so ein Vorfall nicht wiederholt. Nicht nur eine Erwartung ist dies im NATO-Hauptquartier, es ist vor allem eine Hoffnung.
Denn die Partner der Türkei wären ungern gezwungen, den Beweis für ihr Solidaritätsversprechen anzutreten. Deshalb ermuntern sie Ankara, seine besonnene Linie beizubehalten. Zugleich aber hoffen sie, dass Syrien die Erklärungen aus Brüssel und Ankara so ernst nimmt, dass es auf weitere militärische Experimente gegenüber der Türkei verzichtet.
Die Krise in den Euro-Ländern nimmt immer schärfere Züge an. In Spanien ist die Kreditwürdigkeit mehrerer Banken herabgestuft worden. Die US-Ratingagentur Moody's senkte auf einen Schlag die Benotung von 28 Instituten. Spanien muss Investoren hohe Zinsen bieten, um an frisches Geld zu kommen. Damit gerät das Land weiter unter Druck. Erst gestern hatte Madrid in Brüssel offiziell Milliardenhilfen für seine angeschlagenen Banken beantragt.
Das Medieninteresse ist groß, der Rahmen feierlich. Luis Maria Linde wird neuer spanischer Zentralbankchef. Doch um seine Aufgabe ist er kaum zu beneiden. Als oberster Bankenaufseher des Landes wird er eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der spanischen Bankenkrise spielen. Die spanische Zentralbank muss damit beginnen, alle Gedanken auf die Finanzstabilität zu richten. Sie muss ihre Fähigkeiten, ihre Organisation diesem Ziel unterordnen. Noch ist nicht klar, wann wir es erreichen. Das wird eine lange und schwierige Aufgabe. Wir müssen sofort damit anfangen. Höchste Zeit wird das, denn Spaniens Banken stehen alles andere als gut da. Die Ratingagentur Moody's stufte etliche Finanzhäuser auf Ramschniveau ab. Dafür hielt sich der spanische Aktienindex noch erstaunlich stabil, verlor jedoch am Ende fast 1,5%. Auch die Zinssätze für 10-jährige Staatsanleihen nähern sich wieder den gefährlichen 7%. Mit einem bis zu 100 Milliarden Euro schweren Hilfspaket will die EU den Finanzinstituten unter die Arme greifen. Die Banken, die unterstützt werden, müssen detaillierte Sanierungspläne vorlegen, so der Wirtschaftsminister heute. Er sieht den Ausweg aus der Krise vor allem in Europa. Ein großer Teil der Probleme, die wir heute haben, und die Fragen, die wir zur Zukunft des Euro stellen, sind die Folge davon, dass nicht genügend Schritte in Richtung einer größeren Integration gemacht wurden, etwa zu einer Bankenaufsicht, einer gemeinsamen Fiskalpolitik. Hoher Erwartungsdruck also aus Madrid für den EU-Gipfel Ende der Woche in Brüssel.
Das Schicksal Europas entscheidet sich nicht in Griechenland, schon gar nicht in Zypern, aber möglicherweise in Spanien. Das Land ist volkswirtschaftlich gesehen ein Schwergewicht in Europa. Der Druck auf den Gipfel in Brüssel kommt deshalb nicht von ungefähr. Denn sollte Spanien stürzen, dann kann es das gesamte Gefüge aus dem Gleichgewicht bringen.
Griechenland und Zypern stehen harte Verhandlungen mit der EU bevor. Nach dem Hilfsantrag von Zypern geht es jetzt um die Einzelheiten der Notkredite, vor allem auch um die Höhe der benötigten Gelder. Griechenland will bei den Sparauflagen nachverhandeln. Eine entscheidende Rolle kommt dabei dem designierten Finanzminister Stornaras zu. Der eigentlich für das Amt vorgesehene Vasilis Rapanos musste aus gesundheitlichen Gründen passen.
Es war heute am frühen Nachmittag bei einer Buchpräsentation in Athen. Yannis Dornaras, der Leiter eines renommierten Athener Wirtschaftsforschungsinstituts, saß auf dem Podium, als sein Handy klingelte. Nach dem Anruf war Dornaras neuer Finanzminister, telefonisch ernannt von Regierungschef Samaras. Ich bin überzeugt, dass wir aus dieser Misere herauskommen werden. Griechenland hat sehr großes Potenzial. Aber wir müssen realistisch sein, wir haben einen schwierigen Weg vor uns. Stornaras ist einer der renommiertesten Ökonomen des Landes und gilt als den Sozialdemokraten nahestehend. Auch in EU-Kreisen ist er bekannt. Stornaras war einer der Chefunterhändler, die Griechenland in die Eurozone führten. Seine wirtschafts- und finanzpolitischen Vorstellungen machte er wiederholt deutlich. Das Land benötigt eine starke Führung. Das politische System muss sich auf die schwierige Situation einstellen. Griechenland braucht mehr Rationalismus und die Nabelschnur zwischen Staat und Parteien einerseits und Staat und Gewerkschaften andererseits muss durchtrennt werden. Das neue Buch, das Dornaras heute Nachmittag präsentieren sollte, trägt übrigens den Titel Aufstieg und Fall des Homo Ökonomicus. Stornaras wird als neuer Finanzminister nicht allein nach ökonomischen Aspekten entscheiden können, sondern auch die politischen Zwänge berücksichtigen müssen.
Nikosia heute Nachmittag. Im Amtssitz des Präsidenten trafen sich die Vorsitzenden der zyprischen Parteien. Dimitris Christofias wollte mit ihnen über die Finanzkrise des Inselstaates beraten. Viele Zyprer fürchten, es könne bald zu radikalen Einsparungsmaßnahmen kommen. Vor allem das enorme Defizit der zyprischen Banken zwang den Inselstaat gestern, die EU um Hilfe zu bitten. Sie gewährten Griechenland Kredite in Höhe von 25 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine staatliche Misswirtschaft, die die Banken erst recht ins Ausland trieb. Ein Teufelskreis. Wir haben niemals zyprische Unternehmen neue Produkte, die Innovationen vorangetrieben. Deswegen zogen unsere Banken es vor, in andere Länder zu investieren. Die Zeichen der Krise sind, wie hier in Nikosia, längst sichtbar. Leerstehende Geschäftsläden überall. Der Mittelstand geht allmählich pleite. Eine Firma wie diese, die Bauzubehör herstellt, hat in den letzten Jahren 50% an Aufträgen verloren. Mitarbeiter mussten entlassen werden. Neue Kredite sind nicht zu bekommen. Es ist besser, wenn man erst gar nicht in eine Bank reingeht. Am 1. Juli wollte Zypern die EU-Ratspräsidentschaft voller Stolz übernehmen. Nun tritt der neue Ratspräsident als Bittsteller in Brüssel auf.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem gehen wir der Frage nach, ob das Geld im Euro-Rettungsschirm eigentlich für alle Krisenfälle reicht. Auf dem Brüsseler Gipfel soll es neben der Euro-Krise auch um tiefgreifende Reformen der Währungsunion gehen. Der EU-Ratsvorsitzende Van Rompuy hat dazu ein Papier vorgelegt, verfasst von insgesamt 4 hochrangigen EU-Vertretern. Die Vorschläge reichen von einer Bankenunion mit einer verstärkten europäischen Aufsicht bis hin zur gemeinsamen Schuldenhaftung. Ihr erteilte Bundeskanzlerin Merkel erneut eine Absage. In der Schuldenkrise setzt die Bundesregierung vor allem auf 2 Maßnahmen. Den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM und die Sparziele des Europäischen Fiskalpaktes. Beide sollen am Freitag nach dem EU-Gipfel von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. SPD und Grüne haben zugesagt, mit der schwarz-gelben Koalition zu stimmen. Heute berieten noch einmal die Fraktionen. In allen gibt es nach wie vor auch Kritiker.
Auftakt zum Endspurt in eine spannende Parlamentswoche. Die Kanzlerin wirbt in den Fraktionen ihrer Regierungskoalition für die Zustimmung zum Fiskalpakt und zum neuen Euro-Rettungsschirm ESM.
Ich rechne damit, dass Bundesrat wie im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit klar zustande kommt, weil alle sich des Ernstes der Situation bewusst sind. Deutschland muss ein klares Signal setzen.
Doch keineswegs alle Abgeordneten sind überzeugt. Bei einer Probeabstimmung gibt es allein in der Unionsfraktion 12 Gegenstimmen zum Stabilitätsmechanismus.
Was wackelt, ist die Erkenntnis, dass man unserer Bevölkerung alles zumuten kann.
Auch bei der SPD, deren Stimmen die Kanzlerin braucht, gibt es Murren. Manchen Abgeordneten plagen Zweifel, ob die Kanzlerin die Absprachen zur Finanzmarktbesteuerung durchsetzen wird, die Fraktionsführung noch als Erfolg feiert.
Es ist ein wichtiger Durchbruch, den wir erreicht haben, auf unsere sozialdemokratische Initiative hin.
Solange nichts anderes auf dem Programm steht als der nackte ESM und der nackte Fiskalpakt, sehe ich für mich noch keine Zustimmungsmöglichkeit.
Nur bei der Linken ist das Votum klar. Sie wird geschlossen dagegen stimmen und gegebenenfalls Verfassungsklage einreichen.
Etliche Abgeordnete wollen abwarten, was die Kanzlerin am Freitag vom europäischen Gipfel mitbringt und sich danach entscheiden. Dennoch, die Zweidrittelmehrheit für ESM und Fiskalpakt scheint sicher zu sein. Denn außer der Linken müssten 130 weitere Parlamentarier ihre Zustimmung verweigern. Und da überwiegt wohl doch die Sorge, dass sich die europäische Schuldenkrise noch verschärfen könnte.
Im Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Verena Becker hat die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Es gebe keinen Beweis dafür, dass Becker 1977 an der Ermordung von Generalbundesanwalt Buback und seinen Begleitern maßgeblich beteiligt gewesen sei. Die Bundesanwaltschaft hat den Vorwurf einer direkten Beteiligung fallen gelassen. Allerdings fordert sie eine mehrjährige Haftstrafe, weil Becker Einfluss auf die Planung genommen habe.
Prozesstag 96. Zum letzten Mal vor dem Urteil betritt Verena Becker den Gerichtssaal. Auf ihr Recht, am Schluss das Wort zu ergreifen, wird sie später verzichten. Ihre Verteidiger hingegen sprechen ausführlich. Die Forderung ist klar, Verena Becker sei freizusprechen.
Die Beweisaufnahme hat keinen Tatbeitrag ergeben, der Frau Becker in der Vorbereitung, gar Ausführung der Tat am 7.4.1977 nachgewiesen werden könnte. Das ist der Grund für unseren Antrag.
Am 7. April 1977 gibt der Beifahrer eines Motorrads die tödlichen Schüsse auf den Generalbundesanwalt und seine Begleiter ab. Der Schütze wird nie ermittelt. Über 30 Jahre später wird Verena Becker wegen neuer Indizien angeklagt, der Vorwurf Mittäterschaft an den Morden. Davon gehen die Ankläger inzwischen nicht mehr aus, fordern aber eine Verurteilung wegen Beihilfe, weil Becker das Attentat vehement gefordert habe. Zudem sei ihr eine gehobene Stellung in der RAF zugekommen. Dafür aber gäbe es keinerlei glaubwürdige Beweise, so Beckers Anwälte. Harte Kritik übten sie auch am Nebenkläger Michael Buback, dem Sohn des Opfers, der heute nicht mehr erschienen war. In seinem Plädoyer hatte er bereits angekündigt, auf das Urteil der Stuttgarter Richter keinen Wert mehr zu legen.
Ich bin der Meinung, dass es sozusagen ein verbales Bekenntnis zur Selbstjustiz gewesen ist, weil er ausführt, nicht ein Gericht hat festzustellen, was passiert ist, sondern ich stelle das fest. Und das ist die rote Linie, von der ich meine, dass er sie überschritten hat mit seinem Schlussvortrag.
Der Nebenkläger und seine Frau sind anders als die Ankläger davon überzeugt, dass Verena Becker die Todesschützin war. Am 6. Juli wird das Gericht ein Urteil fällen.
Die religiös motivierte Beschneidung von Jungen ist nach einem Urteil des Landgerichtes Köln als Körperverletzung zu werten und damit strafbar. Sie verstoße gegen das Selbstbestimmungsrecht der Kinder, so die Richter. Das gelte auch dann, wenn Eltern dem Eingriff zustimmten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte das Urteil einen unsensiblen Akt. Präsident Graumann forderte den Gesetzgeber auf, die Religionsfreiheit zu schützen.
Im ehemaligen Kloster Fürstenfeld ist am Nachmittag der Deutsche Bauerntag eröffnet worden. Die knapp 600 Delegierten wollen auf dem dreitägigen Treffen eine Erklärung unter anderem zur Energiewende und EU-Agrarpolitik verabschieden. Morgen steht die Wahl eines neuen Verbandspräsidenten an. Nach 15 Jahren an der Spitze tritt Gerd Sonnleitner nicht mehr an. Einziger Kandidat für seine Nachfolge ist der Präsident des Landesverbandes Baden-Württemberg, Joachim Ruckwied.
Bund und Länder haben sich bei der Solarförderung offenbar auf einen Kompromiss geeinigt. Das verlautete aus Kreisen von Regierung und Opposition. Demnach soll die Vergütung von Solarstrom aus Dachanlagen weniger stark gekürzt werden als bislang geplant. Die Fördergelder für Photovoltaikanlagen sollen bei einer erreichten Leistung von 52.000 Megawatt auslaufen. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll den Vorschlag morgen beschließen.
Im US-Bundesstaat Florida bereitet sich die Bevölkerung auf den herannahenden Tropensturm Debbie vor. Wegen starker Regenfälle und heftiger Winde mussten bereits einige Hauptstraßen gesperrt werden. In tausenden Haushalten fiel der Strom aus. Die Behörden riefen den Notstand aus, obwohl der Sturm voraussichtlich erst am Mittwoch die Küstenregionen am Golf von Mexiko erreichen wird.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 27. Juni.
In der Nordhälfte Deutschlands gibt's unter Tiefdruckeinfluss morgen Wolken und gebietsweise Regen oder Schauer. Richtung Süden sorgt hoher Luftdruck für freundlicheres Wetter. Die Wolken im Nordosten bekommen heute Nacht Lücken. Die Wolken in Alpennähe können örtliche Schauer bringen, sonst vielerorts klar. Gegen Morgen ziehen von Nordwesten und Westen neue Wolken heran, die sich über die Nordhälfte ausbreiten. Dabei regnet oder schauert es. Im Süden noch längere Zeit freundlich. Am Nachmittag kann es im Südwesten stellenweise gewittern. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee frisch und stark böig aus überwiegend westlichen Richtungen. Im Bayerischen Wald heute Nacht 7, in der Kölner Bucht bis 15 Grad. Morgen frische 16 Grad an der Nordsee bis 27 am Oberrhein. Am Donnerstag teils sonnig, teils wolkig, stellenweise regnet es im Westen und Südwesten, später einzelne, zum Teil gewittrige Schauer. Die werden am Freitag in der schwülen Hitze heftiger, teilweise auch unwetterartig. Am Samstag zunächst freundlich, später lokal wieder heftige Gewitter.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Tom Buro. Wir fragen, welche Reformen die Eurokrise wirklich bändigen können und erklären, warum die Zahl alkoholkranker Senioren dramatisch steigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.